HR Info. Politik.
Die Bürgerversicherung. Eine Krankenversicherung für alle. Schluss mit dem Gegensatz von privater und gesetzlicher. Das wollen vor allem Politiker aus dem eher linken Lager.
Wir wollen die solidarische Bürgerversicherung einführen. In Deutschland sowieso. Wir leben ja in einem Zweiklassen-Medizinsystem. Der private Krankenversicherer, die gesetzliche Krankenversicherung, wo der Leistungskatalog unterschiedlich ist und wo über die Behandlung am Ende nicht der Arzt entscheidet, sondern ein Sachbearbeiter einer Krankenkasse, ob die Leistung gewährt wird oder nicht.
Das forderte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Jetzt, wo Union und SPD miteinander über eine mögliche Zusammenarbeit sprechen, könnte so eine Reform unserer Krankenversicherung kommen. Was spricht für eine Bürgerversicherung, was dagegen? Darum soll es jetzt gehen. Ich bin Christoph Keppeler. In vielen Wartezimmern in Deutschland hängen Plakate. Darauf wird vor der Bürgerversicherung gewarnt, zum Beispiel so.
Ihre Versorgung auf Messers Schneide gegen die Bürgerversicherung, damit Ihr Arzt auch in Zukunft noch Zeit für Sie hat.
Andererseits, bei einer repräsentativen Umfrage der Zeitung Die Welt sprachen sich rund 58% der Befragten für eine Bürgerversicherung aus. Vergangenes Jahr, bei einer Umfrage im Auftrag der Gewerkschaft IG Metall, waren es sogar knapp 68%, die dafür waren. Und solche Umfrageergebnisse gibt es schon seit vielen Jahren. Blicken wir erstmal auf die Pläne der SPD, um die es jetzt bald gehen könnte. Karl Lauterbach ist dafür genau der Richtige, uns das zu erklären. Er ist der Gesundheitsexperte der SPD und er vertritt die Idee einer Bürgerversicherung schon seit langem. Zu Anfang also erstmal ganz kurz. Wir haben eine gesetzliche Krankenversicherung, in der die meisten sind, und wir haben eine private Krankenversicherung für Beamte und Selbstständige vor allem. Was genau, Herr Lauterbach, ist da jetzt eine Bürgerversicherung?
Also eine Bürgerversicherung ist eine Versicherung, wo der Beitrag paritätisch bezahlt wird, wie das früher in der gesetzlichen Krankenkasse der Fall gewesen ist. Also die Hälfte zahlen die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber. Und insbesondere gibt es eine gemeinsame Honorarordnung für alle Versicherten. Das heißt, egal wen der Arzt behandelt, es gibt immer das gleiche Geld, das gleiche Honorar. Das Honorar richtet sich allein nach der Krankheit des Patienten und dem, was gemacht werden muss, aber nicht, ob er privat oder gesetzlich versichert ist. Das bedeutet also, dass es keine Anreize gibt mehr, also für eine Zweiklassenmedizin. Privatversicherte werden nicht mehr bevorzugt, aber sie werden auch nicht mehr überbehandelt, was derzeit oft für sie ein Problem ist. Und gesetzlich Versicherte werden genauso behandelt wie jeder andere. Das hat dann Vorteile eigentlich für beide Gruppen. Darüber hinaus ist es so, dass die Beiträge halt aus dem Arbeitnehmer- und dem Arbeitgebereinkommen und einem Steueranteil bezahlt werden. Es gibt keine Altersrückstellungen, so wie in der privaten Krankenversicherung. Das hat sich auch als problematisch erwiesen, weil in der jetzt schon lange anhaltenden Niedrigzins- oder Nullzinsphase sind diese Rückstellungen auch tatsächlich nicht wirklich wirksam, um also Kostenanstiege zu dämpfen, wie wir bei den hohen Preissteigerungen für die privaten Prämien in den letzten Jahren leider sehen mussten.
Also das würde ich gerne noch mal genauer verstehen, weil ich dachte, dass bei einer Bürgerversicherung die bisherige gesetzliche und die bisherige private Versicherung aufgehoben und zusammengewürfelt werden sozusagen, genau, zu einer Art Einheitsversicherung. Habe ich das dann doch richtig verstanden?
Ja, keine Einheitsversicherung, sondern also die Anbieter sind die jetzigen gesetzlichen Krankenkassen und auch die privaten. Also die Bürgerversicherung ist ein einheitlicher Versicherungsmarkt für alle. Das heißt, sowohl gesetzliche wie auch private Krankenversicherungen können an der Bürgerversicherung teilnehmen. Sie konkurrieren aber zu einheitlichen Wettbewerbsbedingungen. Das heißt also, es wird der Beitrag paritätisch erhoben. Das Honorierungssystem für alle Ärzte ist gleich. Mhm. Und der Beitrag richtet sich nach der Einkommenshöhe des Versicherten. Das sind große Ähnlichkeiten mit der jetzigen gesetzlichen Krankenkasse. Mhm. Und es ist aber nicht so, dass die privaten Krankenversicherungen als Unternehmen abgewickelt würden, wie ich das oft höre, fälschlicherweise höre, sondern die können die Bürgerversicherung auch anbieten, genauso wie zum Beispiel die Technikerkrankenkasse oder die Beamerersatzkasse.
Die können aber auch weitermachen, weil es ja viele Menschen gibt, die ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten privat versichert sind und die kann man ja auch nicht zwingen, jetzt da rauszugehen, oder?
Nein, aber wir können also die Zweiklassenmedizin sofort beenden, weil eben die unterschiedliche Honorierung für gesetzliche und Privatversicherte dann nicht mehr zum Tragen kommt. Und also wenn dann tatsächlich Menschen sich entscheiden, in der Privaten zu bleiben, also weiter über das Prämiensystem, also versichert bleiben wollen, dann also können wir sie dazu nicht zwingen. Ich glaube, dass viele also in die Bürgerversicherung wechseln wollen, weil gerade jüngere Leute wechseln ja immer weniger in die also private Krankenversicherung. Schon seit 2012 haben die privaten Krankenversicherungen netto Mitgliederverluste. Das also System für die privaten Krankenversicherungen ist bei jungen Leuten, die wechseln könnten, sehr unbeliebt, weil junge Leute nicht glauben, dass die Beitragssatzsteigerung in der PKV, in der privaten Krankenversicherung, die jetzt 20-30% in 2 Jahresschritten betragen können, dass man das sehr lange durchhält, dann kann es ja durchaus auch zu Prämien von weit über 1.000 Euro im Alter kommen.
Aber wenn ich das so höre, wenn Sie das so darstellen, dann könnte man ja sagen, über kurz oder lang wird die private Krankenversicherung sowieso ein Auslaufmodell sein, weil ja niemand mehr sich da versichern will, oder?
Das ist auch meine Überzeugung. Also die private Krankenversicherung, wenn nichts sich verändern würde, bliebe dann attraktiv für Beamte. Also Beamte so wie mich beispielsweise. Weil bei uns ist es ja im Alter so, dass also 70% der also Gesundheitskosten von der Beihilfe, also vom Steuerzahler bezahlt werden. Die 30%, die dann privat abgesichert sind, das kann dann auch noch ein also Kostenfaktor sein, aber also der ist für uns tragbar. Aber jemand, der die private Krankenversicherung komplett bezahlen muss und nicht verbeamtet ist, für den kann das ein hohes Risiko sein. Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb wir also bei den Neuzugängen eine ausgesprochene Zurückhaltung finden bei den Nichtbeamten.
Die SPD und Grüne und Linke sagen das auch. Sie haben es gerade gesagt, das haben wir auch von Martin Schulz gehört. Sie sagen alle, wir hätten eine Zweiklassenmedizin, und Kritiker der Bürgerversicherung, so wie Sie sie ja vorschlagen und planen, sagen, nein, wir haben derzeit keine Zweiklassenmedizin, die würden wir erst bekommen durch die Bürgerversicherung. Da gibt es dann das Argument, dass es in Österreich zum Beispiel so eine Bürgerversicherung ja schon gibt. Da bekommen jetzt aber Menschen oft gar keinen Arzt mehr in ihrem Stadtteil. Sie müssen in einen anderen ausweichen. Es gibt da allerdings dann auch Ärzte, die gar nicht mal als Kassenärzte arbeiten, sondern nur noch Privatpatienten behandeln. Ähnliches gibt es auch in den Niederlanden. Die haben seit 2006 eine Bürgerversicherung. Da sind die Wartezeiten in den Wartezimmern gestiegen. Was sagen Sie zu diesem Argument, dass wir vielleicht diese Zweiklassenmedizin angeblich noch gar nicht haben, sondern dann erst bekommen würden?
Zunächst, also ich kann jedem raten, der nicht glaubt, dass wir eine Zweiklassenmedizin haben, mal einen Test zu machen und beispielsweise zu versuchen, bei einem Orthopäden oder bei einem Hautarzt als gesetzlich Versicherte innerhalb von, sagen wir, 2 Wochen einen Termin zu bekommen. Das wird ihm nicht gelingen, aber bei vielen Ärzten würde es reichen, wenn er darauf hinweist, dass er privat versichert ist, dann geht es doch. Das heißt, das weiß natürlich jeder Patient, dass wir eine Zweiklassenmedizin haben. Und da ist das nicht stichhaltig. Im Übrigen ist es so, dass also System in den Niederlanden oder auch in Holland ist nicht mit unserem vergleichbar. Also dort gibt es große Probleme. Die haben aber nichts also mit also unseren Problemen zu tun und auch nicht mit dem also deutschen System. Wir werden keine großen Wartezeiten für alle zusätzlich bekommen, also weil wir halt eine sehr hohe Arztdichte haben. Also wir haben die höchste Krankenhausdichte in ganz Europa und die höchste Facharztdichte ebenfalls in ganz Europa. Diese Ärzte sind ja da. Also wir haben ja Gott sei Dank, daher sind auch die Vergleiche, ich höre auch im Vergleich mit England beispielsweise. In Ländern, wo es zu wenige Kliniken gibt oder wo es zu wenige Ärzte gibt, dort gibt es Wartelisten. Aber das ist in Deutschland nicht das Problem. Also wir können in Deutschland fast jeden operativen Eingriff innerhalb von relativ kurzer Zeit durchführen, weil wir eine große Kapazität haben. Und das ist letztlich bestimmend, also ob es Wartelisten für Eingriffe in der Klinik gibt, ja oder nein.
Reden wir noch über ein anderes Argument, was oft vor allen Dingen von Ärzteverbänden gegen die Bürgerversicherung eingewandt wird. Wenn sie nicht mehr so viel an Privatpatienten verdienen könnten, weil es die ja dann nicht mehr gäbe, weil die Privatkassen ja höhere Honorarsätze bis jetzt zahlen, dann könnten viele Ärzte sich gar keine teuren Apparate mehr leisten, und von denen profitieren ja dann auch wiederum die Kassenpatienten. Also es gibt sozusagen so eine Quersubvention von privaten Kassen für die gesetzlichen Versicherten.
Das also, Argument ist plausibel, aber überhaupt nicht stichhaltig. Wir haben in allen Ländern, also in allen Bundesländern. Und die Bundesländer haben ja ganz, ganz, ganz unterschiedliche also Anteile von Privatversicherten. In den neuen Bundesländern gibt es kaum Privatversicherte. Haben wir die gleichen Geräte. Wir haben auch in den Stadtteilen, wo es kaum Privatversicherte gibt, zum Beispiel bei mir im Stadtteil Köln-Mühlheim, wo mein Wahlkreis ist, da gibt es kaum Privatversicherte, im Gegensatz zu Köln-Lindenthal, was also so ein besonders wohlhabender Stadtteil in Köln ist, wo es sehr viele Privatversicherte gibt, überall stehen die gleichen Geräte. Das ist klar, weil die Leistungen mit den Geräten können ja bei gesetzlich Versicherten und bei Privatversicherten abgerechnet werden. Das heißt, wir sehen da überhaupt keinen Hinweis da. Es gibt keinen Zusammenhang, wohin das Geld tatsächlich geht. Und die Ärzteverbände müssten dort auch ehrlich sein. Ich bin immer für eine ehrliche Diskussion. Das geht in das Einkommen der Ärzte natürlich. Also wenn ich jetzt beispielsweise Chefarzt bin und also generiere also ein Einkommen, also ein Chefarzteinkommen von 300.000 oder 400.000 Euro, ist keine Seltenheit. Es gibt auch viel höhere Einkünfte. Wie gesagt, ich neide das auch niemandem. Aber das ist das Einkommen, was auch aus der also Behandlung der Privatversicherten kommt. Und dieses Einkommen nimmt der Chefarzt natürlich mit nach Hause. Er nutzt es nicht. Also er wird damit als also Anlage vielleicht also in sein eigenes Haus investieren, aber sicherlich nicht in ein Röntgengerät, was die Klinik stellen muss, was auch richtig ist.
Das heißt aber, dass Sie dann tatsächlich den Ärzten ein Stück von ihrem Einkommen nehmen. Das wird die natürlich nicht besonders motivieren, oder?
Nein, wir wollen das komplett ausgleichen. Also wir wollen die Gesamthonorarsumme, die durch die privaten Krankenversicherungen also den Ärzten zugutekommt, komplett ausgleichen über die Bürgerversicherung. Das heißt, es soll nicht durch die Einführung der Bürgerversicherung zu einer Honorarkürzungen durch die Hintertür kommen. Das ist nur eine Umverteilung, die dann kommt. Und das ist auch der Grund des Widerstands. Also die Ärzte, die derzeit einen sehr hohen Anteil von Privatversicherten haben, die werden in der Tendenz möglicherweise etwas an Einkommen also einbüßen. Das sind aber auch diejenigen, die derzeit am besten verdienen. Und die Ärzte, die also weniger Privatversicherte versorgen, die werden besser verdienen, weil dort die Honoraranhebung zum Tragen kommt im Vergleich zur jetzigen gesetzlichen Krankenversicherung. Davon profitieren all diejenigen, die also praktizieren in, also auf dem ländlichen Raum beispielsweise oder in Stadtteilen, die also wenig Privatversicherte haben, ärmere Stadtteile sehr oft. Das wird auch dazu führen, dass wir dort langfristig mehr Ärzte finden, weil wir haben auf dem Land und in diesen Stadtteilen eher eine Unterversorgung.
So also plädiert Karl Lauterbach von der SPD für eine Bürgerversicherung. Sie hören HR Info Politik, es geht um die Bürgerversicherung. Es gibt viele, die sie ablehnen. Die Union, die FDP, die AfD und auch die, die ja aus den Kassen bezahlt werden. Die meisten Ärzte und auch Frank-Ulrich Montgomery, der Präsident der Bundesärztekammer, mit dem ich darüber gesprochen habe.
Die Bürgerversicherung löst kein einziges der wahren Probleme, die wir im Gesundheitswesen haben. Und sie schafft viele neue. Am Ende ist sie genau das Gegenteil von dem, was sie verspricht. Sie ist nämlich nicht gerecht, sondern sie erzeugt neue große Ungerechtigkeiten. Das kann jeder sehen, der sich mit Einheitsversicherungssystemen im skandinavischen oder im angelsächsischen Raum auskennt.
Aber wenn jetzt zum Beispiel eine private Zusatzversicherung, die man ja dann auch abschließen kann, homöopathische Mittel oder Akupunktur bezahlt oder Schönheits-OPs oder Heilpraktiker, dann ist das doch was anderes, als wenn heute der Privatversicherte für die gleiche Untersuchung sofort seinen Termin bekommt und der gesetzlich Versicherte wochenlang warten muss. Also da wären wir ja in dem Fall schon bei einer Ungerechtigkeit.
Also die Zweiklassenmedizin, die bei uns in Deutschland behauptet wird, besteht ja, wenn überhaupt, dann in der Frage einer unterschiedlichen Terminwahrnehmung von privatversicherten Patienten und von Kassenpatienten. Erstaunlicherweise werden ja die Terminservicestellen, die wir zur Abschaffung dieses in der Tat Übels eingerichtet haben, so gut wie gar nicht wahrgenommen, weil das Problem offensichtlich eher ein populistisch dargestelltes, denn ein realistisches Problem ist. Es besteht mit Sicherheit nicht bei jemandem, der dringend eine Untersuchung oder eine Behandlung oder einen Besuch bei einem Arzt braucht. Zugegebenermaßen besteht es dort, ich denke an Vorsorgeuntersuchungen, wo auch durchaus Zeit keine Rolle spielt. Aber die Bürgerversicherung würde ja nur dazu führen, dass alle Menschen den gleichen Leistungskatalog bekämen, der aber von einer behördenähnlichen Instanz wie dem gemeinsamen Bundesausschuss beschnitten wäre. Und alles Zusätzliche, und das geht nicht nur um Homöopathie, sondern das geht auch um medizinisch relevante, wichtige Leistungen, würde dann zusätzlich versichert werden müssen. Und das heißt, nur die, die sich diese Versicherungen leisten können oder aber die diese Leistungen aus eigener Tasche bezahlen können, nur die würden diese Leistungen dann auch bekommen. Das halten wir für ungerecht. Das ist, ich sage ja immer etwas flapsig, der Turbolader in die Zweiklassenmedizin. Damit befördern wir Zweiklassenmedizin, statt sie abzuschaffen.
Naja, aber ich bekomme ja heute auch schon, wenn ich privat versichert bin, Leistungen bezahlt, die die Gesetzlichen nicht bezahlen. Das kommt ja dann immer auch auf die Versicherung an. Da würde sich ja eigentlich gar nichts ändern groß, oder?
Nein, nur Sie sind schon heute zusatzversichert, ein Großteil der Bevölkerung ist das nicht. Und in Zukunft würden sich die Menschen diese Versicherungen, dann würden dann nur noch diese Menschen Leistungen bekommen, die sich diese Versicherungen leisten können. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden von Gerechtigkeit. Und wenn Sie es sich leisten können, ist das Ihr gutes Recht und das soll Ihnen auch erhalten bleiben. Aber wo ist die Gerechtigkeit, wenn all die, die sich das nicht leisten können, denen dann diese Leistungen vorenthalten werden?
Karl Lauterbach sagt ja zum Beispiel, dass die Ärzte insgesamt genauso viel Geld kriegen wie jetzt. Das ist ja, glaube ich, eine große Angst auch der Ärzteschaft, dass dann über die Bürgerversicherung weniger Geld als heute in die Kassen kommt, weil ja dann das Geld von den privaten Versicherungen nicht mehr kommt, die ja höhere Honorarsätze zahlen. Karl Lauterbach sagt, das sei nicht so, es soll nur innerhalb der Ärzteschaften ein bisschen anders verteilt werden. Also die Radiologen bekämen dann weniger in den Großstädten, aber dann würde mehr für Hausärzte, mehr für Ärzte auf dem Land ausgegeben.
Also die Milchmädchenrechnungen des Karl Lauterbach, die kennen wir ja nun schon auch aus vielen anderen Teilen und Facetten der Gesundheitspolitik. Das soll er mir mal erklären, vor allem wo dann noch der Sinn und die Vernunft läge, wenn am Ende überhaupt nichts gespart würde, wenn auch zum Beispiel die Zukunftsfragen der Krankenversicherung nicht gelöst wurden. Und den Versprechungen zu glauben, dass dann auf einen Schlag 6 bis 8 Milliarden Euro zugunsten der niedergelassenen Ärzte verteilt würden, widerspricht komplett unserer Erfahrung mit Herrn Lauterbach, der ja als früher mal Medizin studiert habender mit der Ärzteschaft nicht immer nur freundlich umgeht. Also insofern, diesen ganzen Beteuerungen glaube ich nicht. Das ist Unsinn, das ist Populismus von Herrn Lauterbach. Und ich glaube, da sollte man auch manchmal ein bisschen die Vernunft und den Realismus walten lassen und auch die Erfahrungen, die man mit Politik gemacht hat.
Ich glaube, ich habe jetzt natürlich zur Genüge verstanden, dass Sie also eine Bürgerversicherung ablehnen und sozusagen mehr oder weniger für das bestehende System plädieren. Aber meine Frage wäre auch, jenseits davon, wie man das jetzt sieht, müssen auch Sie sich nicht letztendlich darauf einstellen, also die Ärzte, dass die privaten Kassen, so wie wir sie heute haben, sowieso langsam aber sicher aussterben werden, weil sie ja gerade im Alter für die Menschen viel, viel teurer werden und viele Jüngere das heute schon wissen und deshalb auch nicht mehr hinein wollen. Also kommt letztendlich nicht die Bürgerversicherung oder sowas Ähnliches so oder so durch eine Abstimmung mit den Füßen irgendwann, eher früher als später?
Also ich bestreite Ihre Prämissen. Der Drang in die private Krankenversicherung ist für diejenigen, die es sich leisten können und die es dürfen, in dem Sinne muss man das sagen, die es dürfen, weil sie die Versicherungspflichtgrenze überschreiten, nach wie vor ungebrochen. Es ist in der Tat in der Vergangenheit so gewesen, dass es einzelne Tarife gab, die stark in den Preisen gestiegen sind. Wenn man aber die Gesamtsteigerung der PKV nimmt, die ja nur in den Prämien und nur alle paar Jahre steigen darf, und das vergleicht mit den Steigerungen in der gesetzlichen Krankenversicherung, bei denen ja sowohl die Grundsumme, nämlich die Lohnsumme, steigt und der Prozentsatz, dann stellt man fest, dass die Steigerungen sehr ähnlich sind und gar nicht weit auseinander liegen. Und deswegen bestreite ich Ihre Prämisse, dass die Menschen raus wollen aus der privaten Krankenversicherung. Es gäbe übrigens einen ganz einfachen Test, wie man das testen könnte. Geben Sie doch Wahlfreiheit, lassen Sie doch die Menschen auch unterhalb der Versicherungspflichtgrenze wählen, ob sie in die private Krankenversicherung oder in die gesetzliche Krankenversicherung wollen. Und Sie werden zu Ihrem Erstaunen feststellen, dass Wahlfreiheit dazu führt, dass die Menschen sich auch für die private Krankenversicherung entscheiden. Übrigens, noch ein Satz, gäbe es die private Krankenversicherung nicht mehr und wir wären einem monolithischen Einheitsblock von Bürgerversicherung entgegen, gäbe es kaum noch Innovation im deutschen Gesundheitswesen. Denn es ist der Wettbewerbsdruck, dem sich die GKV, die gesetzliche Krankenversicherung, ausgesetzt sieht, gegenüber der privaten Krankenversicherung, der dazu führt, dass wir in Deutschland so schnell Innovationen auch für alle anderen Versicherten zur Verfügung stellen können.
Soweit also der Präsident der Bundesärztekammer, Frank-Ulrich Montgomery. Ich habe den Gesundheitsökonomen Stefan Gress von der Hochschule Fulda gefragt, ob er denn denkt, dass es einen Wechsel von unserem jetzigen System, gesetzlich privat, zu einem einheitlichen System mit einer Bürgerversicherung geben sollte.
Grundsätzlich ist das deutsche Gesundheitssystem schon gut, aber sicherlich nicht eines der besten der Welt. Und vor allen Dingen, wenn man den Mitteleinsatz, also das, was wir ausgeben, und das, was die Patientinnen und Patienten dann tatsächlich bekommen, wenn man das miteinander vergleicht, da gibt es Gesundheitssysteme, die sind deutlich besser, auch in Europa. Und gerade dieses Nebeneinander von gesetzlicher und privater und Krankenversicherung, wenn man Experten fragt und die heute ein neues System schneidern könnten am grünen Tisch, dann würde wahrscheinlich niemand diese Parallelität zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung noch befürworten. Aber es ist nun mal da und jetzt müssen wir damit umgehen und es gibt eben Modelle, die dieses Nebeneinander langfristig überwinden wollen und da gehört die Bürgerversicherung dazu.
Zu diesem Nebeneinander, das Sie feststellen, kann man das denn nicht auch bezeichnen als sozusagen einen produktiven Wettbewerb eben zwischen zwei Systemen, zwischen gesetzlicher und privater Versicherung?
Nein, das ist falsch. Das ist ein Argument, das immer wieder von Befürwortern der privaten Krankenversicherung in die politische Debatte gebracht wird. Es ist kein produktiver Wettbewerb. Das ist ein Nebeneinander von Systemen. Es kann ja nur ein Teil der Bevölkerung überhaupt von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung wechseln. Also insbesondere Beamte, Selbstständige und Gutverdiener. Und es ist so gut wie unmöglich, auch wieder zurückzuwechseln von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung. Und die Wettbewerbsbedingungen sind auch ganz anders. Also als produktiven Wettbewerb würde ich das nicht bezeichnen.
Nun ja, daraus höre ich natürlich heraus, dass Sie als Fachmann, als Gesundheitsökonom doch sehr stark eigentlich für so etwas sind, für eine Bürgerversicherung. Was spricht denn aus Ihrer Sicht fachlich für eine Bürgerversicherung?
Ja, die Vorteile einer Bürgerversicherung kann man eben nur einordnen, wenn man die Nachteile des jetzigen Systems sieht. Diese Nachteile bestehen insbesondere darin, dass die gesetzliche Krankenversicherung vor allen Dingen von kleinen und mittleren Einkommen finanziert wird. Die höheren Einkommen verabschieden sich entweder in die private Krankenversicherung oder sind dann deutlich weniger zur Finanzierung herangezogen als die kleinen und mittleren Einkommen. Das ist ein Gerechtigkeitsproblem, das auch in dieser Parallelität liegt. Und auch was die Versorgung angeht, ich würde jetzt nicht so weit gehen, von einer Zweiklassenmedizin zu reden, aber durch die unterschiedlichen Vergütungssysteme für gesetzliche und private Patientinnen und Patienten gibt es doch unterschiedliche Zugänge. Ja, also gesetzlich Versicherte müssen beim Facharzt insbesondere viel länger warten als Privatversicherte. Und das ist nur durch dieses Vergütungssystem zu gerechtfertigen. Das hat mit Bedarfsgerechtigkeit, mit bedarfsgerechtem Zugang nichts zu tun. Und letztlich werden auch die Niederlassungsanreize für die Ärzte und Ärztinnen verzerrt. Ja, die lassen sich in erster Linie da nieder, wo viele Privatpatienten sind und nicht da, wo sie am meisten gebraucht werden. Das sind alles Nachteile des derzeitigen Systems und die könnte man Schritt für Schritt in einer Bürgerversicherung überwinden, meiner Auffassung nach.
Nach den verschiedenen Konzepten, die es für eine Bürgerversicherung gibt, zum Beispiel dem der SPD oder auch der Linken, soll ja dann auch wieder die paritätische Beteiligung der Arbeitgeber eingeführt werden. Im Moment zahlen wir Versicherten, wir gesetzlich Versicherten ja ein bisschen mehr als die Arbeitgeber. Und außerdem soll es ja dann keine Beitragsbemessungsgrenze mehr geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hieße also, dass auch Leute, die 10.000 im Monat, 20.000 im Monat verdienen und so weiter, dann entsprechend dann einen bestimmten Prozentsatz zahlen müssen und die Arbeitgeber müssen dann nochmal so viel drauflegen. Das wird doch teurer für die Arbeitgeber. Das würde doch wieder, diesen Einwand hört man ja viel aus der Wirtschaft und auch von den Ärzteverbänden, das wird doch der Wirtschaft schaden, weil die Arbeitgeber einfach höhere Kosten haben.
Ja, das muss man trennen von der Bürgerversicherung. Also die paritätische Finanzierung, das wird in der Politik gerne vermengt mit dem Begriff der Bürgerversicherung, hat aber eigentlich mit dem Konzept der Bürgerversicherung nichts zu tun. Da geht es in erster Linie um gesetzliche und private Krankenversicherung. Und inwieweit die Arbeitgeber zur Finanzierung herangezogen werden, ist eine ganz andere Frage. Sehe ich im Moment das Problem, dass von steigenden Ausgaben, die wir ja mittel- bis langfristig haben werden, da sind die Arbeitgeber bei der Finanzierung völlig raus. Das wird nach dem derzeitigen System ausschließlich von den Versicherten getragen. Das finde ich problematisch. Also da denke ich, wir sollten auch aus Gerechtigkeitserwägungen, da müsste auch eine Lösung gefunden werden. Und was die Belastung der Arbeitgeber angeht, wir haben ja lange diese Lohnnebenkostendebatte geführt. Und ich glaube, das ist empirisch nicht belegt, was da immer wieder behauptet wird. Also ich glaube, kein Arbeitgeber in Deutschland wird seine Entscheidung davon abhängig machen, Arbeitsplätze zu schaffen oder nicht zu schaffen, ob er jetzt paritätisch zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung herangezogen wird. Das sind sehr kleine Beträge.
Herr Kress, aber wie realistisch ist es denn, eine solche Bürgerversicherung einzuführen? Ich stelle mir das so vor, das wäre ja ein totaler Systemwechsel. Es gibt ja die ganzen heute Privatversicherten, die können ja nicht plötzlich ihre Versicherungen weggenommen bekommen und in etwas Neues hineingezwängt werden. Ist das nicht schon ein Grund dafür, dass man sagt, gehen wir das Problem lieber erst gar nicht an, weil das gibt ja ein Riesenchaos und Umstellungsschwierigkeiten?
Naja, also natürlich wäre es so, dass wir da über eine langfristige Perspektive reden. Ich sehe das auch so, man kann niemanden, der heute privat versichert ist, sozusagen von einem Tag auf den anderen zwingen, jetzt in diese Bürgerversicherung zu gehen. Das ist alleine schon verfassungsrechtlich, glaube ich, problematisch. Die Konzepte, die ich kenne und die ich befürworte, die gehen auch von langen Übergangszeiträumen aus, deswegen, weil dann sozusagen der Neuzugang zur privaten Krankenversicherung versperrt wird. Das heißt also, kann sich niemand mehr neu privat Krankenversicherung und allen anderen, die schon eine private Krankenversicherung haben, denen wird dann eine Wahlmöglichkeit gegeben. Die können dann wechseln, müssen das aber nicht. Und ich denke, das lässt sich organisieren. Wir werden da natürlich über Übergangszeiträume von bis zu ein, zwei Generationen reden. Aber es wird dann eben auch nach und nach der Bestand der Privatversicherten abschmelzen. Und irgendwann muss man dann natürlich das System dann ganz dicht machen.
Ob es dazu kommt? Johannes Kahrs, Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises der SPD-Bundestagsfraktion, sagt jedenfalls, dass, wenn es eine große Koalition geben soll, es klar sein müsse, dass es eine Bürgerversicherung und ein Gesundheitssystem für alle gibt. Dagegen gibt es großen Widerstand von Union, FDP, AfD und einem größeren Teil der Ärzteschaft. Andererseits wollen auch in diesem Lager viele bald eine stabile Regierung und das geht wahrscheinlich eben nicht ohne die SPD. Irgendwas wird sich also wohl tun, dabei, wie unser System der Krankenversicherung organisiert ist. Sie können diese Sendung über die Bürgerversicherung als Podcast herunterladen auf unserer Webseite hr-inforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.